Ja, würde gern beten. Vater im Himmel, die Liebe ist es, die unserem Leben Wert gibt und die das Leben überhaupt wertvoll macht. Und diese Liebe ist in dir verankert und will in uns Wurzeln schlagen und sich ausbreiten und hervorblühen, uns zur Blüte bringen und Frucht bringen, dass wir aufblühen unter deiner Liebe und Frucht bringen auch für andere. Danke für den Weg deiner Liebe, die bis in die tiefsten Tiefen gegangen ist, um wirklich alles mit deiner Liebe zu erreichen. So erreiche du auch uns und unsere Tiefen mit deiner Liebe. Und dann hilf uns, darin zu leben und davon weiterzugeben. Und wenn da noch Dinge wichtig sind, dann schließ sie uns bitte auf. Amen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder ganz ausführlich und etwas umständlich. Ihr seid von Gott, der sich unwiderruflich dafür entschieden hat, geliebt. Alles, was ihr denkt, fühlt, redet und tut, geschehe, gehe hervor, werde zur Welt gebracht, aus und in der Wirklichkeit dieser göttlichen Liebe, mit der ihr erfüllt seid. Lebt in dieser Liebe und gebt sie weiter, immer und überall an alle. Alles in Liebe oder Liebe in allem oder stark, Doppelpunkt, Liebe, Ausrufezeichen. Das ist so das Thema, das uns beschäftigt hat, die vergangenen Tage. Wir haben uns angenähert zunächst mit ersten Gedanken, mit einigen Einwänden, die man da durchaus finden kann und Fragen. Wir haben dann näher geschaut, was Liebe eigentlich ist, welche Arten von Liebe es gibt und was es mit dieser Agape-Liebe im Neuen Testament auf sich hat. Ich habe das kurz erwähnt, die Storge-Liebe, die natürliche Zuneigung zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel, Eros, die erotische Liebe, die romantische, sexuelle Liebe, Philia, die Liebe zwischen Freunden, die Sympathie und gemeinsame Interessen teilen. Und das sind Liebesarten, die auf gegenseitiger Anziehung beruhen, auf gewissen Voraussetzungen, auf die sie reagieren. Das Neue Testament dagegen spricht vorwiegend von einer voraussetzungslos geltenden Liebe, die aus einer freien Entscheidung des Liebenden herauskommt. Und das entspricht der Liebe Gottes. Und das Neue Testament hat dafür ein Wort verwendet, was es bis dahin kaum gab, Agape. Damit konnten nur wenige was anfangen überhaupt. Und diese Liebe hat sie zum Fundament gemacht, oder hat das Neue Testament zum Fundament gemacht, oder sie ist das Fundament, wenn man es richtig versteht. Das Fundament, auf dem die anderen Liebesarten dann auch am besten gedeihen können und auch erhalten bleiben können. Denn auch die haben ja ihre Berechtigung, die haben ihr Gutes, die haben ihr Schönes, ihr Wertvolles. Aber wer sie auf Dauer erleben will und in ihrer vollen Entfaltung erleben will, der gründe sie auf diese Agape-Liebe, diese voraussetzungslose Liebe Gottes, die sich entschieden hat, ich will dich lieben. Und wie diese Liebe aussieht, das zeigt am besten 1. Korinther 13, das haben wir dann ausführlich betrachtet und vielleicht auch ein Stück auf uns wirken lassen, dass Gott uns so liebt, wie es da beschrieben ist. Und dann konnte man schauen, was kann das für mich heißen, dass, wenn ich diese Liebe auch lebe, weitergebe. Aber wir begegnen dieser Liebe auch überall sonst, im ganzen Neuen Testament, auch im gesamten Korintherbrief. Und er zeigt uns da eigentlich in diesem gesamten Brief, wie er diese Liebe anwendet, wie er in dieser Liebe lebt, wie er so den Menschen begegnet, was er ihnen sagt. Und da hatten wir 6 Punkte, die man durch den ersten Korintherbrief hindurch verfolgen kann. Gelebte Liebe dankt für alles Göttliche. Gelebte Liebe sucht die Einheit. Gelebte Liebe hält an Gottes Wort fest und bleibt eindeutig. Gelebte Liebe sucht Nähe ohne falsche Anpassung. Gelebte Liebe vollzieht sich in der Gemeinde. Und gelebte Liebe erwartet Gottes neue Welt. Ich würde an der Stelle eigentlich nochmal gerne Gelegenheit geben, sind da jetzt noch Dinge fraglich offen geblieben, meldet sich irgendwo Protest an, gibt es Ergänzungen, also nochmal was so, was es auch ausgelöst hat in euch und Ihnen, gibt es da noch was, wo ihr gerne sagt, das möchte ich gerne mal sagen oder fragen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, alles eure geschehe in Liebe, ganz wörtlich. Diese Liebe beginnt also bei Gott ganz oben und möchte dann von Gott aus so in all unsere Lebensbereiche gelangen. Manche von uns kennen Matthias Kaube, der ja auch hier zugange ist. Manche sind, glaube ich, auch verwandt so ein bisschen. Ne? Ja. Und der lässt sich jedes Jahr so eine Grafik zur Jahreslosung einfallen. Und man hat so das Gefühl, die fällt ihm wirklich ein, so von oben. Er hat da so eine Inspiration gehabt. Und diesmal hat er was ganz Besonderes gemacht. Er hat ein Bild aus einer Linie gemalt. Das ist alles nur eine Linie, ein Kringel sozusagen mit ein paar Kurven. Und da entsteht eine Grafik. Die kann man auch ausmalen. Das hat er dann auch noch gemacht. Dann sieht es schöner aus, aber man sieht, dass es eine Linie ist, sieht man eher so an diesem Bild, glaube ich. Und er schreibt dazu, oder soll ich das bunte hochhalten, ist vielleicht schöner. Die durchgehende Linie beginnt oben bei Gott. Er hat ein großes und weites Herz für uns. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Ist also dann unser Herz auch mit drin, auch wenn es ein bisschen kleiner ist, aber ein Herz auch Bild für Liebe. Das Doppelgebot der Liebe verbindet die Botschaft des Alten und des Neuen Testamentes. Auch dafür könnten die zwei Herzen stehen. Aus unserem Herzen soll etwas Liebes herauswachsen in die dunkle Welt hinein. Die weiße Rose könnte auch eine stilisierte Taube sein, also Symbol für den Heiligen Geist. Das habe ich erst nach dem Zeichnen entdeckt, so geht es manchmal einem Maler. Und auch wer ein Bild betrachtet, kann immer mal noch Neues entdecken. Wir können also für die ganze Schöpfung ein Leben erweckendes Herz haben, wenn es erleuchtet ist. Es geht nach dem Wort der Jahreslosung nicht nur um unser Denken und Reden, sondern vor allem unser Tun, sagt der Apostel Paulus. Nee, er sagt es eigentlich nicht, weil das Wort Tun nicht drinsteht, aber natürlich möchte es im Tun Gestalt gewinnen und landen. Alle Theorie nützt dann nichts. Darum habe ich das Herz mit der Hand verbunden. Und das hat doch was mit Taubblindendienst zu tun. Vielleicht hat er das hier auch abgekupfert, weil das uns Herz und Hand ja schon länger auch beschäftigt und er kennt das. Schlägt unser Herz so herzlich und wahrnehmbar, dass es andere merken und ebenfalls zur Barmherzigkeit veranlasst werden. Sicher kommen euch noch andere Gedanken, wenn ihr die Teile der Grafik meditiert. Die durchgehende Linie wird durch 366 Tage in unserer Welt weitergeführt, auch zu denen hin, die bisher den Frieden abgelehnt haben. Soweit mal seine Gedanken. Ich denke, das ist eine schöne Zusammenfassung auch. So eine Linie, die sich durch alles im Alltag ziehen darf und durch das ganze Jahr ziehen darf. Ich denke, besser kann man das gar nicht ausdrücken. Und damit wir das nicht vergessen, habe ich das nochmal gedruckt und laminiert und da darf sich jeder mal so ein Lesezeichen nehmen, dass es so mitgeht. Da ist der Text in Kurzfassung auch nochmal hinten drauf. Und ich kann euch das ein bisschen begleiten durch das Jahr hindurch. Wir haben über das Wort Agape gesprochen. Ja. Liebe. Und dieses Wort hat zumindest in einer Stelle des Neuen Testamentes nochmal eine sehr spezielle Bedeutung. Judasbrief, dort steht auch Agape und ist aber richtig übersetzt unsere Bibel mit Liebesmahl. In der frühen Christenheit gab es das Liebesmahl. Man hat zusammen gegessen. Wir finden das in der Apostelgeschichte, im 1. Korintherbrief auch und im Judasbrief. Essen hat sehr viel mit Liebe zu tun. Liebe geht durch den Magen, wissen manche. Es gibt Speisen, die mit Liebe zubereitet sind. Das ist ja Spezialität des Hauses. Liebe drückt sich so auch aus. Und das Miteinanderessen macht ja ganz viel mit Gemeinschaft. Das wissen Menschen im Orient noch besser als wir hier. Wo ich mit jemandem essen kann oder Gutkirschen essen kann, dann stimmt es auch mit der Liebe. Wenn ich dann nicht Gutkirschen essen kann, wird es schwieriger. Und Liebe wird also auch beim gemeinsamen Essen gelebt oder drückt es aus. Und so war in der frühen Christenheit das Liebesmahl und das Abendmahl ganz eng miteinander verknüpft. Ganz eng. Eigentlich nahezu eins. Man weiß manchmal gar nicht so, Apostelgeschichte 2 und 4 ist am Anfang, ist das jetzt Liebesmahl oder Abendmahl, was sie da gefeiert haben in den Häusern? Wahrscheinlich beides. Es ist dann manches durcheinander gekommen, deswegen hatte Paulus das nochmal neu geordnet, dann in 1. Korinther 11 und dann seitdem hat man es wahrscheinlich eher getrennt, so ganz genau weiß man es gar nicht. Aber es gab dieses Liebesmahl, was auch manche Kirchen und Gemeinden bis heute auch praktizieren. Unsere lutherische Kirche nicht so unbedingt, aber andere durchaus. Und unterscheiden das auch. Auch im Abendmahl vergegenwärtigen wir uns Gottes Liebe. Wenn Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis, dann kann man das auch so übersetzen, das tut zu meiner Vergegenwärtigung. Und das tut zu meiner Vergegenwärtigung, da kommen wir, glaube ich, auch in eine Nähe zur katholischen Kirche, die das dann sehr stark betont, diese Realpräsenz. Aber denk mit dem Begriff Vergegenwärtigung, wir vergegenwärtigen uns, dass Gott uns liebt und dass Jesus sich für uns hingegeben hat. Und das wird jetzt für uns nochmal Gegenwart, wir treten dort ein, da sind wir dem sehr nah, was das Neue Testament sagt und auch was die katholische Kirche sagt, auch wenn sie da noch ein Stück weiter geht, als wir das machen. Wir vergegenwärtigen uns im Abendmahl, dass Gott sich durch Jesus oder in Jesus ganz für uns hingegeben hat, aufgeopfert hat, ergab sich ganz für uns, damit wir heil und gerettet werden. Und so wie das Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhält und uns gesund erhält, so macht uns das Abendmahl oder das, was dahinter steckt, was Gott uns da geben möchte, nicht Brot und Wein an sich, aber das, was da mitkommt, macht uns heil. Da werden wir ganz. Da heilt uns Gottes Liebe. Und wir können so, indem wir den Leib und das Blut von Jesus aufnehmen, durch unter Brot und Wein oder innen mitunter, sagt unsere Kirche, das denke ich recht genial, so ganz aufschlüsseln kann man es gar nicht, wie das genau sein soll, aber ist vielleicht auch egal, wir nehmen es auf und können so auch etwas wieder von Gottes Liebe aufnehmen. In der Herrnhuter Brüdergemeinde, die durch die Losungen bekannt ist, gab es einmal eine sehr spezielle Abendmahlsfeier. Die war gezielt angesetzt, aber dass sie so ausging, konnte man nicht planen. Das war ein Geschenk. Und das hat diese Gemeinde oder Gemeinschaft sehr geprägt. Es war eine Abendmahlsfeier, die im ganzen Miteinander dieser Truppe oder dieser bunten Haufen, die da zusammengewürfelt waren, wie eine Wende ausgelöst hat oder einen Zusammenschluss, können Sie sogar sagen, Zusammenschluss durch den Geist Gottes. Bis dahin war es eine zwar sehr fromme, aber ebenso zerstrittene Gemeinschaft. Das gibt es. Je frömmer, desto schlimmer, sagte mein Vater manchmal. Je ernster die Leute das meinen, desto verbissener streiten sie sich. Und ja, da bleibt dann die Liebe halt auf der Strecke. Und so wurde der 13. August 1727 für Herrnhut ein entscheidendes Thema in der Geschichte. Steht immer noch mal in der Losung drin, wenn man zu diesem Datum kommt, steht das drüber. Kontrastdatum wäre der 13. August 1961 für ganz Deutschland. Da wurde eine Spaltung zementiert. Also, es gab dort einen Grafen dieser Gegend, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Er hatte Glaubensflüchtlinge aus Böhmen aufgenommen in seinem Land, in seinen Ländereien am Hutberg. Und so kamen sie unter die Obhut ihres Herrn Jesus Christus und daraus ist dieser Name Herrnhut entstanden, unter der Hut des Herrn. Wir haben jetzt wieder eine Zufluchtsstätte gefunden und wir haben einen Grafen, der uns auch so beaufsichtigt, dass wir hier unseren Glauben wirklich leben können. Herrnhut. Also ein ganz geistlicher Name, der aber vom Hutberg auch inspiriert ist. Und diese Gemeinde bestand aus verschiedenen Gruppierungen und Gruppen, kann man sich denken, wenn dann Leute aus Böhmen kommen und dann nur Einheimische sind und die auch aus verschiedenen Zeiten und Etappen dorthin geflohen sind, das war eine längere Geschichte auch. Und Zinzendorf wollte diesen Haufen gern zu einer Gemeinde nach biblischem Vorbild zusammenführen, das war sein Anliegen, er war ein sehr frommer Mann, manchmal sehr überschwänglich, auch indem er sich ausdrückt, aber da muss man auch die Barockzeit mitsehen, das kann man halt oft nicht mehr so nachvollziehen. Und da ließ Zinzendorf zunächst mal seelsorgerliche Kleingruppen bilden. Also organisierte die Gemeinde, dass sie sich in Kleingruppen trafen zu etwa 5 Leuten und nannte sie Banden. Band ist auch noch eine Gruppe, ja, also das ist gar nicht so. Und da haben sich 5 Leute regelmäßig getroffen, so etwa 5, und haben ein verbindliches Miteinander eingeübt. Das ist nach wie vor eigentlich die Form, in der man am besten Liebe einüben kann. Wenn ich in einem Gottesdienst mit 1000 Leuten sitze oder eine Konferenz, ist das wunderschön und kann erhebend sein, aber Liebe praktizieren, dass man aufeinander mal hört, einander wirklich wahrnimmt und einander auch dient, also mal Dinge teilt, füreinander betet und sich praktisch hilft beim Umzug oder sonst was, dazu braucht es, glaube ich, Kleingruppen. Das kann in einer Zweierschaft anfangen. Manche haben so eine Zweierschaft, so eine geistliche, wo man sich trifft und austauscht, da kann das schon losgehen. Oder eben, wenn es zu viel werden, wird es wieder unübersichtlich und verschwindet auch die Vertraulichkeit, die es vielleicht braucht. Also ich mache gern Mut zu so kleinen Gruppen, die sich verbindlich treffen. Und durch diese kleinen Gruppen, die sich durch die Gemeinde zogen, wurde auch insgesamt die geistliche Gemeinschaft in Herrnhut erneuert. Da ging schon was voran im Miteinander. Gemeinsam haben sie sich dann gemüht um einen Bewohner des Nachbarortes, der war zum Tode verurteilt worden. Da hatte irgendwas verbrochen und für den beteten sie intensiv, waren auch erschrocken über das Ganze, was da passiert ist. Und dieses Erschrecken darüber, wie tief jemand fallen kann und was für ein Urteil ihn dann trifft, dieses Erschrecken ging über in ein Erschrecken vor Gottes Gericht. Was ist, wenn wir einmal vor Gott stehen? Und was für ein Urteil wird er dann sprechen? Und wie können wir fallen? Und da wird berichtet, da fingen viele an, Buße zu tun. Das heißt zunächst mal, dass sie Sünde als Sünde wahrgenommen und erkannt haben und sie auch als Sünde bezeichnet haben. Meistens hat man ja Gründe, dass man irgendwas macht und redet sich raus, aber Gott vergibt keine Entschuldigungen. Er vergibt nur Sünden. Ja? Er vergibt keine Rechtfertigungen. Also sie haben das erkannt und haben es bekannt und wollten dann wirklich umkehren und ein neues Leben führen. Umkehren vom alten Leben. Dadurch haben sie immer mehr auch in der Bibel gesucht, was sie eigentlich sagt. Die Bibelstunden oder Bibelsprechstunden nannten sie das, fanden Zulauf, man traf sich dort, las die Bibel, redete drüber, wurde ausgelegt, ausführlich. Man betete zusammen in den kleinen Gruppen sowieso, aber auch in den großen, also Gebetsgemeinschaften entstanden, so nennt man das bis heute. Und dazu kamen gegenseitige seelsorgerliche Besuche. Man ging durch den Ort und besuchte auch, wie geht's dir? Man hat die Kranken besucht und so weiter. Das ist übrigens der Anfang auch der Losung gewesen. Man hat so eine Parole ausgegeben und hat die dann im Tag verteilt. Man hat kein Losungsbuch gleich gedruckt, sondern ging von Haus zu Haus, hat dieses Wort weitergegeben und sich gleichzeitig erkundigt, wie geht's denn dir? Und dann hat man dann auch für die Anliegen gebetet, die dort aus den Häusern kamen. Ja, und so ist auch dort eine geistliche, seelsorgerliche Gemeinschaft im ganzen Ort gewachsen. Das ist der Anfang der Losung. Und dann wurde entscheidend eine gemeinsame Abendmahlsfeier der Herrnhuter im Nachbarort Bertelsdorf. Das ist der Hauptort, dem Herrnhut gehörte. Das Herrnhut ist nur eine Filiale. In Bertelsdorf war ein Andreas Rothe Pfarrer, der hat dieses Gemeindeleben in Herrnhut mitgestaltet. Wir haben ein Gesangbuchlied von ihm, ich habe nun den Grund gefunden. Ist nicht ganz so bekannt, Melodie oder dass ich 1000 Zungen hätte. Und er hatte die Herrnhuter eingeladen zu sich nach Bertelsdorf, um mit ihnen zusammen das Abendmahl zu feiern. Er hat es also gar nicht selber ausgeteilt, da hatte er einen anderen Prediger, aber er wollte mit den Herrnhuter zusammen das Abendmahl feiern und teilen. Und da gibt es eine Aufzeichnung von dem, was da passiert ist. Ich habe mir das ein bisschen versucht rauszuschreiben, es ist ein bisschen schwierig, weil das so ein blödes, altertümliches Deutsch ist, dass man Mühe hat, das in vernünftiges Deutsch zu bringen und auch zu verstehen. Also so in etwa. Auf dem Weg zur Kirche redeten sie in kleinen Gruppen miteinander, es wurde ein Lied gesungen. Offensichtlich, das merkt man so zwischen den Zeilen, wurden auch zwei Leute in diesem Gottesdienst konfirmiert. Und dann heißt es, eine verruchte Person, die dieser Handlung zusah, also Konfirmation zunächst, wurde ganz zermalmt. Da ist jetzt nichts von der Decke gefallen, sondern offenbar wurde sie so von ihrer Schuld überführt, verruchte Person, dass sie darunter zusammengebrochen ist, wer sie eigentlich vor Gott ist. Und sie begann, diese Schuld zu bereuen. Und das ging dann auf die ganze Gemeinde über, dass die ganze Gemeinde auf die Knie ging, obwohl sie nicht katholisch waren. Aber das ist durchaus auch mal biblisch. Um vor Gott ihre Schuld zu bekennen oder ja auch zu weinen, und gleichzeitig sangen sie, es war ein Lied angesagt, hier legt mein Sinn sich vor dir nieder. Ich zitiere mal zwei Strophen, es hatte noch mehr. Hier legt mein Sinn sich vor dir nieder, mein Geist sucht seinen Ursprung wieder, lass dein erfreuend Angesicht zu meiner Armut sein Gericht. Schau her, ich fühle mein Verderben, lass mich in deinem Tode sterben, o könnte doch in deiner Pein die Eigenheit ertötet sein. Also dieses Anliegen, dass durch den Tod von Jesus am Kreuz, und darum geht es auch im Abendmahl, auch die eigene Sünde, das eigene, was von Gott trennt, auch mitgetötet wird. Das Lied steht nicht mehr im Herrnhuter Gesangbuch, habe ich festgestellt, aber man findet es noch im Internet. Es wird geschildert, dass man gar nicht unterscheiden konnte, ob die Leute weinten oder sangen. Das war alles irgendwie gleichzeitig. Und obwohl das einerseits peinlich war, vielleicht muss auch eine gewisse Würde darauf gelegen haben. Der Bericht spricht von Anmut. Ich übersetze es mal mit Würde. Es ist vielleicht heute das, wie man es versteht. Der Prediger war ganz perplex. Er wusste gar nicht, was er machen sollte. Das hatte er so nicht geplant. Dann heißt es, dass einige Brüder kraftvoll zu beten begannen, haben Gott ihre Ratlosigkeit bekannt. Also wir kommen ja nicht weiter, wir merken mit unserem ganzen frommen Latein, Es führt nicht zum Ziel. Sie bekannten die vielen Trennungen und Spaltungen in der Gemeinde und die Streitereien, die es gab, die ja in einem Haus Gottes, was die Gemeinde sein soll, und der Gemeinschaft von Christen alles andere als angemessen ist. Wir baten ihn also kindlich und ringend, er solle uns die rechte Natur seiner Kirche lehren und uns in der äußeren Verfassung so leben lassen und ein Leben führen lassen oder wandeln lassen, dass wir unbefleckt und dabei anstößig blieben, damit wir nicht einsam, sondern fruchtbar würden. Und weder die Treue gegenüber Gott, noch den Gehorsam gegen sein Wort, noch die gemeinsame Liebe in den Kleinsten verletzen. Noch die gemeinsame Liebe in den Kleinsten verletzen. Sie beteten weiter, dass niemand vom Heil abfällt, das allein im Kreuz von Jesus liegt und nicht in der eigenen Güte. Ich erinnere, wie Paulus bei den Korinthern beschlossen hatte, das Kreuz, der Gekreuzigte ist im Zentrum, alles andere sind Nebenfragen. Es geht wirklich um den Gekreuzigten, alles, was er schenkt. Und nur im Kreuz kann man sich treffen, kann sich Gott und Mensch treffen und können sich auch die Menschen untereinander treffen, wenn sie sich unter dem Kreuz einfinden. Und der Boden unter dem Kreuz ist eben, sage ich mal, da sind wir alle gleich. Das brauchen wir alle gleich und das gibt es für alle gleich. Auch das Abendmahl schließt dann alle in gleicher Weise zusammen, weil alle haben nötig, dass Jesus für sie starb. Also nicht einer heiliger als der andere und bin ich heilig genug, sondern ich habe nötig, dass Jesus am Kreuz für mich starb. Wer das bekennt, für den ist das Abendmahl genau richtig, weil es dort neu empfängt. Ja? Darum geht es. Also, dass wirklich das Kreuz wieder ins Zentrum gerät und nicht die eigene Güte und Frömmigkeit und was man so zustande bringt. Und sie beteten auch für Nachbargeschwister oder Glaubensgeschwister, die auf Abwege geraten waren, die jetzt nicht dabei waren, aber wo sich dann so merkwürdige Gruppierungen gebildet haben. Sowas soll es geben, gibt es auch heute. Und bei diesem Bußgebet oder diesem ganzen Vorgang, Singen, Beten, alles auf einmal, erlebten sie eine besondere Gegenwart des Heiligen Geistes. Sie sprechen von Salbung, das macht das Neue Testament manchmal, wenn es von der wahrnehmbaren Gegenwart Gottes spricht oder der wahrnehmbaren Gegenwart des Heiligen Geistes, die sich auswirkt, dann spricht das Neue Testament von Salbung. Christus ist der Gesalbte, mit Heiligem Geist ausgestattet und das sollten wir auch sein, auch Gesalbte. Und sie beteten auch für ihre Leiter. Das ist sehr wichtig übrigens, wichtiger als man denkt. Man kann viel über sie meckern. Wenn wir mehr für sie beten würden, hätten wir weniger zu meckern. Und dann wurde nach der Absolution, also dem Zuspruch der Vergebung, das Mahl des Herrn gehalten. Hier steht, mit gebeugten und erhöhten Herzen. Ich finde das eine interessante Kombination. Gebeugt und erhöht. Wenn ich mich vor Gott beuge, ich mich vor ihm klein mache, dann erhebt mich das am Ende, weil es mich zu ihm in Verbindung bringt. Also Gott zerstört uns da nicht. Ja? Es gibt so eine falsche Demut, ich bin nicht taub, nix und so. Ne? Entschuldigt, dass ich da bin. Das ist nicht gemeint. Gebeugten und erhöhtem Herzen. Und wir gingen ziemlich außer uns selbst ein jeglicher wieder heim. Wir gingen ziemlich außer uns selbst. Das Fremdwort dafür würde Ekstase heißen. Ja? Also ziemlich begeistert und ganz hin und weg gerissen und irgendwie erfüllt in einer Weise, die sie bisher nicht kannten. Und wir brachten diesen und den folgenden Tag in einer stillen und freudigen Fassung zu und lernten lieben. Das ist für mich dieser entscheidende Satz daraus. Und lernten lieben. Aus dieser Abendmahlsfeier heraus, in diesem zerstrittenen Haufen, der gemeinsam umgekehrt ist, gebetet hat, Vergebung empfing, das Mahl empfing, entstand eine Gemeinschaft, die lernte zu lieben. Erstmal sich anzunehmen, damit beginnt es in der Unterschiedlichkeit. Und Lernen heißt für mich auch, es ist ein Prozess angestoßen. Man ist dort nie perfekt, glaube ich. Aber man kann es lernen und lernten lieben. Der das Buch schreibt, oder ja, der fasst dann nochmal zusammen, Kennzeichen für diesen Bericht ist Erkenntnis und Bekenntnis ihrer Schuld und ihres Versagens. Dann steht da, sie sagten sich von Separatismus, von Spaltungen los. Und interessant, auch von fehlender Kirchenzucht los. Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Wir hatten das im ersten Korintherbrief gehört, dass Paulus sagt, wenn der bei seiner Sünde bleibt, müsst ihr ihn ausschließen, weil ein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Das, oder ein Krebsgeschwür, wenn das nicht behandelt, isoliert wird, dann wird der ganze Körper krank. Ihr müsst es raustun. Das ist das letzte Mittel, nicht das erste, aber das letzte, um Gemeinde funktionsfähig und lebendig zu halten. Das gehörte zur Kirche und gehört eigentlich nach dem Neuen Testament immer auch dazu. Zumindest in der Kirche, in der ich bin, gibt es das gar nicht mehr. Da kann man alles leben oder glauben, das ist völlig egal, solange man nicht ausgetreten ist, und so ist das alles in Ordnung. Es gibt in unserer Kirche ja nur einen Punkt, der von der Kirche ausschließt. Das ist der Punkt, wenn man beim Thema Taufe zu einer anderen Meinung kommt, von der Bibel her, als unsere Kirche das hat. Aber sonst kann man machen, was man will. Da ist was nicht in Ordnung. Und zur Liebe würde vielleicht entsprechen, dass man auch verschiedene Erkenntnisse, die sich auf die Bibel berufen können, aushalten kann. Ausgerechnet da praktizieren wir Kirchenzucht, sonst nicht. Also davon haben die sich auch losgesagt und gesagt, das geht so nicht. Fand ich interessant. Und im Zentrum des Glaubens stand ab jetzt die Erlösung durch das Blut von Jesus Christus. Und die Fürbitte für andere wurde wichtig. Man ging stärker ins Gebet auch für andere. Das entspricht ja der Liebe, dass ich für andere bete und sie Gott hinhalte. Und mich mit ihrer Not eins mache und sage, Herr, greif dort ein. Ergebnis, und ich finde diesen Satz so stark, sie lernten lieben. Sie lernten lieben. Graf Zinzendorf und die leitenden Brüder und Schwestern haben dieses Geschehen vom 13. August dann immer als einschneidendes Erlebnis betrachtet. Der Graf nannte diesen Tag ihren Pfingsttag, das persönlich erlebte Pfingsten. Und von der Zeit an ist Herrnhut zu einer lebendigen Gemeinde Jesu Christi geworden. Die Herrnhuter wurden neu vom biblischen Glauben ergriffen. So entstand ein neues Modell gelebten Glaubens, wie es die evangelische Christenheit bis dahin noch nicht gesehen hatte. Verstehen wir das? Aus Not und Spaltung und Streit, Umkehr, Abendmahl, Liebe Gottes empfangen, lieben lernen, entsteht eine Gemeinschaft, wie es bis dahin in der evangelischen Christenheit noch nicht gegeben hat, was daraus werden kann. Also sie lernten, wozu die Jahreslosung auffordert. Sie lernten lieben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Alles eure geschehe in Liebe. Ganz kurz und wörtlich und umständlich ausführlich, aber zutreffend. Ihr seid von Gott, der sich unwiderruflich dafür entschieden hat, geliebt. Alles, was ihr denkt, fühlt, redet und tut, geschehe, gehe hervor, werde zur Welt gebracht, aus und in der Wirklichkeit dieser göttlichen Liebe, mit der ihr erfüllt seid. Lebt in dieser Liebe und gebt sie weiter, immer und überall an alle. Ich würde gerne beten. Herr Jesus Christus, du bist in die tiefsten Tiefen gegangen, um uns mit deiner Liebe und der Liebe des Vaters zu erreichen. Das hat in der Krippe angefangen und endete am Kreuz. Und auch wenn wir in Tiefen sind oder in Tiefen kommen, wegen uns selber oder wegen anderer, ist das nicht der schlechteste Ort, weil auch dort und gerade dort uns deine Liebe erreichen und erneuern möchte und neu erheben zu dem, wozu du uns geschaffen und erlöst hast. Danke, dass das Menschen seit 2000 Jahren immer wieder erleben auf ganz verschiedene Weise. Danke, dass es die Herrnhuter erlebt haben und dadurch der ganzen Welt zum Segen geworden sind bis heute. Aber danke, dass du mit jedem Einzelnen deine ganz persönliche Geschichte hast, wie du ihn erreichen kannst und willst, wie deine Liebe ihn erreicht und wie er oder sie lieben lernen kann. Und weil deine Liebe für uns alle da ist, können wir es alle lernen und einüben und empfangen und weitergeben, in aller Unterschiedlichkeit. Danke für dieses große Geschenk von dir, das uns zusammenschließt und das wir weitergeben können an die, die uns anvertraut sind, für die wir da sein können oder müssen. Und wir bitten dich, dass wir weiter lieben lernen. Und dass dies so ein Jahr wird, wo wir auf dieser Liebeslinie sind, wo sie Gestalt gewinnt durch unsere Herzen und Hände, durch unser Reden oder manchmal auch Schweigen und Aushalten einfach und dabei bleiben. Wir danken dir, dass wir deine Liebe auch neu in deinem Mahl empfangen können und auch einfach weitergeben. Das ist es, nimm es. Gott liebt dich. Ja, Herr, lass das in uns wachsen und Frucht bringen.